Herzlich willkommen zu einer neuen Changemaker Podcast-Folge mit Imke und Katrin.
Hallo.
Viele waren sicher schon einmal in einem Weltladen. Manche wissen vielleicht gar nicht, was das ist oder wie so ein Laden überhaupt organisiert ist. Genauso kennen wahrscheinlich auch die meisten dieses Fairtrade-Siegel, aber was wirklich dahinter steckt und wie man an dieses Siegel kommt, das ist auch noch eine Frage. Um eben diese Fragen zu beantworten, haben wir heute Ute Lankowski bei uns. Sie arbeitet im Weltladen in Lübeck und wir freuen uns, sie heute hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Ute. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Möchtest du kurz dich vorstellen, Ute?
Mhm. Ich heiße halt Ute Lankowski. Ich arbeite seit 2007 hauptamtlich im fairen Handel hier in Lübeck. Und vorher habe ich einige Jahre ehrenamtlich auch im Weltladen gearbeitet.
Wunderbar. Ute, ich bin besonders gespannt auf das Gespräch heute, weil mir die Weltladenarbeit von Jugend an ans Herz gewachsen ist. Ich erinnere mich, dass wir damals als junge Menschen in den Kirchengemeinden sogenannte Dritte Weltläden gegründet haben. Die Weltladenbewegung, wie wir sie heute nennen, war also ganz stark mit christlichen Gemeinden verbunden. Du arbeitest in einem Weltladen. Merkt man heute noch diese Ursprünge? Diese Ursprünge zu christlichen Gemeinden, zu Kirchengemeinden?
Ja, der Weltladen Lübeck ist ja an sich eine weltliche Gründung. Also wir sind nie aus einer Kirchengemeinde entstanden. Was uns immer wieder vor Augen geführt wird, die GEPA, also ein großer Lieferant, und auch El Puente sind durchaus christliche Gründungen aus den 70er Jahren, wo Jugendliche gesagt haben, sie müssen was verändern. Das geht sehr ungerecht zu. Und diese Jugendlichen haben dann auch die ersten Produkte aus den sogenannten Drittweltländern nach Europa importiert. Aber da merkt man das schon. Ansonsten haben wir natürlich Kontakte zu Kirchengemeinden, die bei uns auch Kaffee kaufen.
Ja, also da ist eine Entwicklung zu verzeichnen. Mhm. Diese Entwicklung bedeutet ja auch, dass die Produkte, die fair gehandelten Produkte, weitere Verbreitung gefunden haben über diese ja doch kleine Blase Kirchengemeinden hinaus, in die Supermärkte hinein. Wie erlebst du diese Entwicklung?
Vielleicht nochmal kurz ein Wort dazu, dass das ja früher, wie du sagtest, dritte Weltläden waren, die jetzt eine Weltläden oder Weltläden heißen, einfach auch aus dem Bewusstsein heraus, ist in den 90er Jahren, glaube ich, entstanden, dass Hermann van Veen sagt das in einem Lied sehr schön, wir nennen es erste, zweite, dritte Welt, als hätten wir sie selber nummeriert. Und das ist dieses Bewusstsein, wir können nicht einfach sagen, das ist die dritte Welt und tun das mal so ab, sondern das ist eine Welt, eine Weltladen oder Weltladen. Und das ist uns ganz wichtig, auch wenn Kunden immer noch von, guck mal, hier ist ein dritte Weltladen, dann korrigieren wir das auch, weil wir sagen, es ist im Bewusstsein auch wichtig. So. Die Entwicklung ging in den 90er Jahren dahin, soweit ich mich erinnere, dass das sogenannte Fairtrade International Siegel gegründet wurde, aus dem berechtigten Anliegen der Produzentinnen, dass die Weltläden zu wenig verkaufen. Also die wollten den fairen Handel, die Fairtrade-Produkte wollten sie ausweiten und haben uns gemahnt und gesagt, Leute, wir müssen was tun, wir verkaufen zu wenig, wir müssen einen Großteil unserer Produktion an den konventionellen Handel zu weitaus geringeren Preisen verkaufen. Könnt ihr nicht was machen? Und dann ist dann Fairtrade International gegründet worden. Genau, das kommt in Supermärkten, inzwischen auch in Discountern vor. Die Weltläden haben das Fairtrade-Siegel nicht nötig, weil in den Weltläden prinzipiell alles fair gehandelt ist. Mit einigen Ausnahmen, dazu komme ich nachher noch.
Du hast ja schon vom Kaffee geredet. Was verkauft ihr denn in den Weltläden eigentlich?
Wie viel Zeit hast du? Also ich unterteile das immer gerne in drei Bereiche. Einmal den Non-Food-Bereich, dann den Food-Bereich und die Ergänzungsprodukte. Es wurde immer gesagt, die Weltläden sollen einen Großteil ihres Umsatzes mit dem Non-Food-Bereich machen, weil der nachhaltiger ist, auch für die Produzentinnen. Die Cash-Crops, also so wie Kaffee, Zucker, Tee, das sind eben sehr kurzfristige Dinge, die nicht groß nachhaltig sind. Wir haben es inzwischen im Weltladen Lübeck geschafft, dass wir 70% des Umsatzes mit Non-Food erwirtschaften und 30% mit Food. Dazu kommen die Ergänzungsprodukte. Die sind dem Weltladen erlaubt, und zwar um die 20% des Nettoumsatzes dürfen wir Ergänzungsprodukte führen, die aber sinnvoll sein müssen. Also die müssen sozial verträglich, regional, ökologisch sein. Und wenn wir mal gefragt werden, dann müssen wir das auch begründen. Das heißt, wir haben im Weltladen auch entsprechende Informationen für die Kunden. Dies ist ein Ergänzungsprodukt, nur damit sie wissen, das ist jetzt nicht fair gehandelt. Das sind zum Beispiel Umweltschutzpapiere, Bücher, Karten, die auch ein soziales Projekt fördern, aber jetzt nicht an sich fair gehandelt sind. Also das ist so, daran halten wir uns. Wir sind auch, der Weltladen Lübeck ist seit vielen Jahren Mitglied im Weltladen-Dachverband. Da sind um die 500 Weltläden organisiert von insgesamt 800. Und da gibt es eben Regeln, die wir einhalten müssen, die wir halt auch unterschrieben haben.
Wer arbeitet denn in Weltläden? Sind das ehrenamtlich tätige Menschen oder hauptberuflich Tätige, die bezahlt werden?
Das hat sich auch verändert, genau. Man sagt heute so, Pi mal Daumen, ein Weltladen, der über 200.000 Umsatz macht, Euro Umsatz macht, der kann nicht mehr ehrenamtlich geführt werden. Nur ehrenamtlich oder ausschließlich ehrenamtlich. Das ist fast nicht möglich, weil jeder Ehrenamtliche natürlich nur eine begrenzte Zeit hat, die er zur Verfügung stellen kann. Wir haben inzwischen so um die 35 ehrenamtliche Menschen, die bei uns arbeiten. Ich sage immer, die uns ihre Zeit schenken. Das hört sich so positiv an, auch für die Ehrenamtlichen selber. Der Vorstand ist dreiköpfig und arbeitet auch ehrenamtlich, muss man dazu sagen. Und inzwischen haben wir zwei sozialversicherungspflichtige Stellen. Einmal 30 Stunden, das bin ich pro Woche. Und eine Kollegin, die jetzt zum 1. Februar anfängt mit 12 Stunden. Mit einem Midi-Job und dahingehend hat sich in vielen Weltläden, die sich professionalisiert haben, auch etwas verändert, so dass eben die Möglichkeit besteht, hauptamtlich zu beschäftigen. Das ist auch ein Bereich, also ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen wissen, Weltläden dürfen ja keinen Profit erwirtschaften, aber Gewinn, das ist ein großer Unterschied. Also Gewinn ist etwas, was ich wieder einsetze. Das muss ich jetzt nicht spenden, das wird auch gar nicht gern gesehen, etwas für Projekte zu spenden, sondern die Produzentinnen sollen fair bezahlt werden für das, was sie tun, einfach um ihre Würde auch gerecht zu werden. Wir reinvestieren in Standortkosten, in Modernisierungskosten, sei es jetzt IT-Bereich und natürlich in Personalkosten. So. Und die sollen natürlich auch möglichst fair sein. Also wir setzen uns nicht nur für Fairness im Süden der Welthalbkugel ein, sondern natürlich auch hier. Das ist das Anliegen des Weltlands und dafür bin ich auch persönlich sehr dankbar, dass das möglich ist.
Du hast uns jetzt Hintergründe erzählt. Wie ist das denn, wenn Menschen zum Einkaufen in den Weltladen kommen? Kennen die diese Hintergründe? Oder steht ihr dann auch Rede und Antwort und erklärt, was die Aufgabe des Weltladens ist?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben unterschiedliche Kundinnengruppen. Wir sind nun ein Weltladen in einer Weltkulturerbestadt, wo sehr, sehr viele Gäste kommen. Das hat den Peak nach oben im Sommer und im Winter. Wir haben aber auch einen großen Bereich von Stammkunden, die uns auch, muss man dazu sagen, durch die Corona-Zeit getragen haben, den Weltladen auch. Und das ist sehr unterschiedlich. Manche Menschen sind sehr kritisch, fragen sehr viel nach und da sind wir natürlich bemüht, die Fragen zu beantworten. Das gelingt uns auch meistens. Ansonsten sagen wir, wissen Sie, das weiß ich jetzt nicht, ich mache mich schlau und rufe Sie an. Und das wird von den Kunden sehr honoriert. Da freuen die sich, wenn dann wirklich jemand mal zurückruft. Bei den Gästen ist es oft so, da werden wir eher als Geschenkeboutique wahrgenommen oder von anderen Mitarbeitern aus anderen Städten. Oh, guck mal, ein Weltladen, der ist ja viel größer als bei uns. Und dann kommt man rein und guckt und viele Weltläden-Mitarbeiterinnen aus anderen Städten kommen auch mal und die laden wir dann zum Kaffee ein und kommen ins Gespräch. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist beides gern gesehen. Ich finde es immer sehr schön, wenn man den Kunden am Regal auch mal was erzählen kann über die Hintergründe. Zum Beispiel der Segelkaffee, der aus Nicaragua kommt, möglichst nachhaltig hierher transportiert wird. Und das ist für viele Kunden sehr, sehr interessant. Also das unterstützen dann die Leute auch gerne.
Erzähl doch noch mal etwas zu dem Segelkaffee. Warum heißt der denn Segelkaffee?
Ja, also der wird nicht CO2-neutral nach Europa gebracht, sondern möglichst CO2-neutral, weil ja der Weg von Nicaragua ans Meer doch mit den Lastwagen erfolgen muss. Das ist eine Kooperative eben in Nicaragua. Der Lieferant ist Café Cravallo aus Leipzig, eine kleine Kaffeerösterei. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ich habe die irgendwann mal entdeckt und das fanden die Kolleginnen sehr schön. Der ist durchaus hochpreisig, aber auch sehr, sehr geschmackvoll. Wirklich ein toller Kaffee, sehr schon geröstet. Im letzten Jahr hatten wir einen der Vertreter des Lieferanten und einen Kaffeebauern aus Nicaragua tatsächlich zu Besuch. Hatte ein soziales Jahr in Deutschland gemacht und in dem Rahmen eine Rundreise durch verschiedene Verkaufsstellen, Weltläden und so weiter. Und das war sehr interessant und sehr bewegend, dass er das, wir hatten auch einen Übersetzer, also dass er dann so erzählt hat mit Übersetzung und das war klasse für Kunden, für Mitarbeiterinnen. Und den haben wir nach wie vor im Sortiment, also den kann man im Weltladen weiterhin erwerben. Und die schreiben halt Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen, sowohl im Anbau eben als auch im Transport, um auch ein Zeichen zu setzen, es geht auch anders, als indem man unsere Ressourcen verbraucht.
Das ist ja ein Anliegen auch von Anfang an der Weltläden. Darum heißt es ja auch fairer Handel, gerechter Handel. Und da versteht man dann auch, warum Christen und Kirchengemeinden vom Ursprung her so aktiv waren. Denn das ist ja das Grundanliegen in der Bibel auch. Gerechtigkeit für alle Menschen. Und zwar Gerechtigkeit mit einem Maßstab, der unsere gängigen Maßstäbe durchaus auch aufbricht. Ich denke da nur mal an die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Da kriegen auch die, die am Ende des Tages nur eine kurze Zeit gearbeitet haben, denselben Lohn wie die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, weil sie nämlich diesen Lohn benötigen, damit ihre Familien ernährt werden können. Und darum geht's in der Bibel und das ist das Anliegen Gottes und darum ist der Weltladenhandel für Christengemeinden, für Kirchengemeinden nach wie vor auch so wichtig. Darum unterstützen wir das auch nach wie vor, weil wir diese Gerechtigkeit fördern möchten in der Welt. Und das ist ja nun nicht so ganz einfach. Wie erlebt ihr denn als Weltladen die gesamtpolitische, wirtschaftliche Situation und ihr da drin, werdet ihr belächelt nach wie vor oder werdet ihr ernst genommen?
Also ich glaube, die Bedeutung von Weltladen hat sich schon ein bisschen, von Weltläden hat sich schon ein bisschen verschoben. Also es geht natürlich darum, Waren zu verkaufen. Das war von Anfang an ja das Anliegen von Weltläden, aber es geht heute um mehr. Also es geht auch darum, Alternativen aufzuzeigen. Wie kann es anders laufen? Es ist auch in gewisser Weise ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, die kann man nicht hören, eine Art Fortbildung für Kunden. Also dass wir sozusagen immer diejenigen sind, die aufrütteln, das ist unser Ziel, das schaffen wir natürlich nicht immer, die aufrütteln, die sagen, so und so läuft das und das müssen sie bedenken und vielleicht interessiert sie das ja, wo der Kaffee herkommt und so weiter. Was aber auch seit einigen Jahren dazugekommen ist, also ich habe das ganz bewusst wahrgenommen, 2014 auf einer Tagung in Mainz zum Thema Nachhaltigkeit, wo nicht nur Weltläden waren, sondern viele Jugendorganisationen, Umweltschutzorganisationen. Das hat bei mir nochmal so einen Kick gesetzt. Da ging es eben um die Vernetzung zum Thema Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Also der Blickpunkt der Nachhaltigkeit, der Sustainability, wie man das schon in den 80er Jahren in Holland aufbrachte, das war damals da schon Thema, der wird immer wichtiger auch im Weltladen. Also sei es jetzt irgendwie, dass wir uns vernetzen, innerhalb des Ortes, aber auch bundesweit oder vielleicht sogar weltweit, wo es als Weltladen, als kleiner Weltladen gelingt, dass man sich mit anderen Menschen, die in der Fairtrade-Gruppe organisiert sind, mit Amnesty, dass man sich politisch vernetzt oder auch mit Umweltschutzgruppen, die bei uns auch Werbung machen dürfen, dass wir gemeinsam Projekte auf die Beine stellen, zum Beispiel den Tag der Nachhaltigkeit, wo wir auch beteiligt sind hier in Lübeck. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und es ist in die Mühlen malen manchmal etwas langsam, aber bei den Lieferanten ist das natürlich durch die Weltläden initiiert auch angekommen. Zum Beispiel ein plastikfreies Leben ist inzwischen ein ganz, ganz großer Punkt, der in den Weltläden immer wichtiger wird. Also auch, dass man unverpackt einkaufen kann, ist das nicht überall möglich. Schon von der Örtlichkeit her. Und da fühlen wir uns auch mittendrin. Das ist für uns, auch für uns als Mitarbeiterinnen ganz wichtig, dass wir darauf achten. Wir hatten als Weltladen Lübeck 2019 ein Nachhaltigkeitsjahr ausgerufen. Wir haben Gelder beantragt bei der Bingo-Lotterie und haben den gesamten Weltladen von der Beleuchtung her neu aufgesetzt. Der wurde Das ging alles auf LED. Und dann haben wir als Gruppe auch überlegt, wo können wir Strom sparen, wo können wir Plastik einsparen. Und das forcieren wir weiterhin und da lernen wir auch dazu und das machen wir auch. Da muss man wirklich nachdrücklich sagen, das machen wir seitdem und immer mehr und immer mehr Freude auch. Also das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen.
So, du hast ja jetzt auch schon einiges erzählt, wie es so abläuft im Laden, wer hier tätig ist. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, mit welcher Motivation arbeiten die Menschen denn bei euch im Weltladen?
Es gibt verschiedene Mitarbeiterinnengruppen, sage ich jetzt mal so. Wir haben einmal die vielen Ehrenamtlichen, dann haben wir zwei Hauptamtliche, dann haben wir seit vielen Jahren, das ist glaube ich jetzt das 20. Jahr, eine FÖJ-Stelle, die eine Freiwillige, die ein Jahr bei uns arbeitet und eben auch Praktikantinnen, die eigentlich relativ Wirtschaftspraktikantinnen, die bei uns in den Weltladen kommen, um ein Praktikum zu absolvieren. Und was allen gemeinsam ist, sie finden den fairen Handel spannend und sind bemüht, also das heißt, sind bemüht, hört sich doof an, und sind daran interessiert, irgendetwas zu verändern. Sie haben das Gefühl, im Weltladen kann man arbeiten und sich irgendwie einsetzen. Das kann nur eine kleine Motivation sein, dass man sagt, naja, mal gucken, wie es so läuft, wie mir das gefällt. Die Wirtschaftspraktikantinnen wollen auch gerne einfach die Wirtschaftsdaten von uns wissen und helfen aber auch ganz praktisch mit. Die FEJ-Lerinnen haben schon sehr viel Aufgaben im Marketing, Instagram betreuen, den Kassenbereich lernen. Und die Ehrenamtlichen finde ich mal ganz spannend. Die Motivation, sie wollen gerne was Sinnvolles tun, aber man darf auch nicht vergessen, natürlich ist es auch die Möglichkeit, Gesellschaft zu suchen. Und die Geselligkeit, das heißt, man möchte was tun, aber man möchte auch mit Menschen zusammen sein, die in einigen Bereichen zumindest ähnlich denken, die vielleicht politisch ähnlich denken, muss aber nicht, oder die auch was verändern wollen. Und natürlich auch der Weltlern bietet natürlich auch so eine Art Programm oder ich sage immer eine Liturgie im Jahr an mit Dingen, die wir mit den Ehrenamtlichen machen, also Winterfest, Sommerfest. Fortbildungen sind ganz wichtig. Das ist durch Corona ja leider alles in den Hintergrund getreten. Wir haben jetzt gerade am letzten Freitag Winterfest gefeiert mit erstmalig wieder fast 30 Leuten im Weltladen. Und es war schon bewegend. Also die Leute wiederzusehen und zu gucken, wie geht's euch und so, das war schon toll. Also jetzt diese, das sind auch Gesichtspunkte, die man nicht unterschätzen darf. Also es geht einmal um das Engagement, aber auch darum, die Gesellschaft von Menschen zu suchen, die, mit denen man gut zusammen sein kann. Das ist auch wichtig.
Mal so eine ganz andere Frage jetzt. Warum gibt es Weltläden? Also wir haben vorhin ja auch schon mal über die Supermärkte kurz gesprochen. Aber das ist meine Frage, warum gibt es Weltläden, wenn man Fairtrade-Produkte doch auch im Supermarkt kaufen kann?
Es gibt ein wunderbares Schaubild zu der Arbeit der Weltläden. Das ist das Drei-Säulen-System. Die eine Säule ist der Verkauf. Die zweite Säule, auf die sich der Weltladen stützt, ist die politische Arbeit. Das heißt, an Kampagnen teilnehmen, sich für bestimmte Sachen einsetzen, Unterschriften sammeln, auch auf die Kunden zu gehen und zu informieren. Und die dritte Säule ist die Bildungsarbeit, die in den Weltläden und vor allem auch in Lübeck sehr groß geschrieben wird. Wir haben unsere zweite Hauptamtliche, die ab 1.2. anfängt, die wird auch für die Bildungsarbeit, die sie macht, auch bezahlt. Da laden wir Schulklassen in den Weltladen ein als außerschulischen Lernort mit einem Ladenzirkel, mit einem Fairtrade-Stadtrundgang oder auch Informationen zu bestimmten Themen. Und das wird sehr, sehr gerne angenommen.
Inzwischen Konfirmandengruppen dürfen auch kommen.
Genau. Wir machen auch manchmal Veranstaltungen, also wir bieten oder auch an für Erwachsene, also die sich interessieren, so für Gruppen, die wir, war eine FSJler-Gruppe vor einiger Zeit da. Das Programm ist immer auf die jeweilige Gruppe abgestimmt und das wird, wie gesagt, sehr gerne angenommen. Und da sind schon manche Aha-Momente bei Schülern gewesen. Zum Beispiel, was ist eigentlich mit meinem Handy? Wie wird ein Handy produziert? Wer arbeitet dafür? Wer wird dafür ausgebeutet? Welche Alternativen habe ich? Das sind schon so Denkanstöße, die man zumindest gehen kann. Und schön ist zu sehen, wenn dann die kleineren Kinder dann einen Tag später mit ihrer Oma in den Weltladen kommen und sagen, Oma, die Schokolade haben wir probiert. Und dann haben wir verkostet sozusagen und die kaufen dann im Weltladen auch noch einen nach. Ja, das ist immer so, wo ich denke, ach guck mal, hat funktioniert. Also das wird dann so weitergegeben auch an die Familie oft.
Und wenn wir schon beim Einkaufen sind, hat sich das Einkaufverhalten der Kundschaft über die Jahre, über die Zeit verändert?
Ja, ich hatte den Punkt Nachhaltigkeit ja schon angesprochen. Das wird bei uns sehr oft nachgefragt. Das geht bis hin zum Non-Food-Bereich der Taschen, dass viele Kunden bei uns, das sind aber auch sehr urbane Kunden, muss man dazu sagen, die nach Möglichkeiten der veganen Produkte fragen. Das wird sehr nachgefragt. Das hat die Konsequenz bei uns, dass wir kein unökologisch gegerbtes Leder mehr im Sortiment haben seit einigen Jahren. Nur noch pflanzlich gegerbtes Leder. Aber für vegane Kunden eben auch Taschen, die gar kein Leder enthalten. Es wird sehr großen Wert darauf gelegt. Im Laufe der Jahre ist es aufgefallen, dass man möglichst auf Verpackung verzichtet. Wir machen Warenverpackungsrecycling, das heißt, wir nehmen Sachen, die wir schon, wo Ware drin ist, die geben wir an die Kunden weiter und dann heißt es immer bloß kein Plastik, wobei Papier ja auch sehr aufwendig ist in der Herstellung. Aber da wird schon sehr drauf geachtet. Und was uns jetzt aufgefallen ist in Zeiten von Corona und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, das ist mir im Weihnachtsgeschäft sehr aufgefallen, dass sehr viel Wert auf die Praktikabilität der Produkte geachtet wird. Also man kauft jetzt weniger Schnickschnack, sondern viel mehr Dinge, die man, also Wolldecken und Puschen, also die man verwenden kann, gerade wenn man Energie sparen muss und so. Das ist uns sehr aufgefallen in dem Bereich. Sehr viel Filzsachen und Wollsachen, die verkauft wurden. Also natürlich auch wirklich sehr hochwertige Produkte und das ist ja auch eine schöne Entwicklung, dass man wirklich guckt, man braucht keine Rumstehchen, sondern man nimmt Dinge, die man verwenden kann. So, das ist ein Aspekt.
Ute, ihr habt ja auch Solarlampen im Angebot. Die verkaufen sich doch auch gut, nicht wahr?
Ja, wenn sie denn mal lieferbar sind. Da hatten wir in der Vorweihnachtszeit so unglaublich viele Vorbestellungen und ich musste die Kunden nachher alle anrufen und sagen, die sind noch nicht da eine Woche vor Weihnachten, damit die sich noch Alternativen überlegen können. Wann sind sie gekommen? 2 Tage nach Neujahr. Ne? Aber wir verkaufen sie nach wie vor und ich habe das Gefühl, die haben irgendwie große Lieferschwierigkeiten. Wahrscheinlich fehlen denen auch Bestandteile für ihre Solarmodule und die kommen ja aus Südafrika. Und die wurden auch im Zuge der Energieeinsparens auch gezielt gekauft. Das fand ich auch sehr interessant. Also wenn mal Strom ausfällt, dann habe ich eine Lampe, mit der ich nachts dann zum Klo gehen kann. Also hat was, ne? Finde ich. Also.
Die Menschen legen viel Wert auf Nachhaltigkeit, haben wir jetzt gehört. Mhm. Wird auch so viel Wert auf das Fair Trade-Siegel gelegt? Du sagtest ja, ihr braucht es nicht. Mhm. Das heißt, im Weltladen gibt es dieses Siegel gar nicht.
Nee.
Aber weißt du trotzdem, also welche Kriterien man denn erfüllen müsste, um so ein Siegel zu bekommen?
Dieses Fairtrade-Siegel in den Supermärkten meinst du jetzt? Oder es gibt ja 2 verschiedene Systeme. Einmal das Fairtrade International System, das an Produkten, auf Produkte drauf gemacht wird. Die genauen Kriterien kenne ich nicht. Das ist auch so ein Katalog, den die erfüllen müssen. Man muss sich aber bewusst machen, das ist ein Produktsiegel. Das heißt, wenn jetzt eine Firma XYZ, eine große Kaffeefirma, die hat so und so viele Tonnen im Jahr an Kaffee, den sie importiert oder auch dann produzieren lässt im Süden der Halbkugel, der Welthalbkugel, dann ist ein kleiner Anteil davon, ist Fairtrade gesiegelt, weil es die Kriterien erfüllt. Aber 99% des Kaffees ist das nicht. Aber man hat dieses Siegel auf dem Kaffee und es ist sicherlich auch für Kunden, die im Supermärkten und Discountern einkaufen, auch wichtig. Wenn ich im Urlaub bin und es gibt kein Weltland, mache ich das auch, dass ich dann dort einkaufe. Man muss sich nur bewusst machen, das ist keine Lieferkette. Also man hat keine faire Lieferkette. Das ist so, dass der Produzent dann zu bestimmten Grundkriterien arbeitet. Es wird aber der Lieferant nicht kontrolliert, also die Kaffeefirma XY und der Endverkäufer auch nicht. Also eine Supermarktkette kann seine Arbeiterinnen, wer weiß wie, behandeln oder rausschmeißen oder sonst was machen. Das fließt nicht in die Kriterien für dieses Siegel ein. Die Weltläden werden von der WFTO, von der World Fair Trade Organization, hängen damit dran. Das ist eine internationale Organisation, in der die sich 100% im fairen Handel verschrieben hat und darauf achtet, dass die Lieferketten halt fair sind, vom Produzenten über den Lieferanten und bis zum Endverkäufer sozusagen. Das ist eine Art Selbstüberprüfung, also es ist eine Vertrauensbasis, aber auch mit einem umfangreichen Dokumentationspflichten der jeweiligen, also bei der WFTO sind verschiedene, sind sowohl Produzenten als auch Lieferanten als auch Weltladendachverbände organisiert weltweit. Und da gibt es halt diesen umfangreiche Dokumentationspflichten sowie Kontrollen durch externe Gutachter. Also ich persönlich halte diese Form der Zertifizierung, sagen wir jetzt mal so, weil es bei uns ja kein Siegel gibt, hatte ich für vertrauenswürdiger. Das war meine persönliche Meinung. Und das Fair Trade International Siegel ist auch teilweise in Verruf geraten, weil dann die Lieferanten, also die Importeure, versucht haben, die Bauern dazu zu zwingen, bestimmte Mengen, also nach dem Motto, ich nehme dir einen Container mit fair gehandeltem Kaffee ab, dafür musst du aber 3 von dem anderen von mir kaufen. Musst du mir 3 von dem anderen zu anderen Preisen liefern, so. Und das sind eben ganz unterschiedliche Wege, wobei natürlich, wie gesagt, das Fairtrade International Siegel auch seine Berechtigung hat, um einfach die Mengen zu erhöhen, die dadurch zu besseren Konditionen verkauft werden können, produziert werden können, so.
Das heißt dann praktisch, also dieses Fairtrade International, da kann ich mir mehr oder weniger sicher sein, dass der Produzent fair bezahlt wurde, aber in der Lieferkette weiß ich es nicht. Und aber wenn ich als Käuferin in den Weltladen gehe, kann ich sicher sein, dass die Produkte dort fair gehandelt wurden und auch die Lieferkette.
Die Lieferkette wird eingehalten, genau. Und ein anderer Unterschied ist noch, das hatte ich ja mit dem 3-Säulen-System erklärt, dass natürlich die Supermärkte und die Discounter in keinster Weise politische Arbeit machen. Mhm. Ich unterstelle sogar, dass sie da gar kein Interesse dran haben. Denn da ist ja die Gewinnmaximierung ist das oberste Gebot. Und politische Arbeit, um Dinge zu verändern, oder Bildungsarbeit läuft da überhaupt nicht. Und das ist eben der Unterschied zum fairen Handel in Weltläden. Genau.
Ja, Jetzt haben sicherlich einige Leute hier den Podcast gehört und fragen sich, wie kann man euch unterstützen oder kann ich mich vielleicht auch im Weltladen engagieren? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, durchaus. Wir hatten im letzten Jahr eine Ehrenamtsmesse in Lübeck, da war der Weltladen auch vertreten. Da konnten sich eben Vereine und Gruppen vorstellen, die eben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen suchen. Das war recht gut. Wir haben einige Mitarbeiterinnen dazu gewonnen. Wir sind inzwischen auch bunt. Das heißt, wir haben Menschen aus anderen Ländern dazu gewonnen, also die ihr Ursprungsland woanders hatten. Wir haben eine Frau aus El Salvador, aus Costa Rica, aus dem Irak und aus Syrien. Und das ist, empfinde ich momentan als eine ganz wunderbare Mischung von Menschen, die ihre Erfahrungen mit einbringen. Und die natürlich erstmal alle die Kasse lernen. Das ist bei uns Grundvoraussetzung, dass man die Kasse kann. Es gibt so zwei, drei. Einer, der macht IT, der hat mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ansonsten gerne sich als Ehrenamtliche bewerben. Es wird dann ein Gespräch geführt. Dann gibt es eine Schnupperzeit von 3 Monaten, dass jeder mal so gucken kann, gefällt mir das überhaupt? Möchte ich das oder lieber vielleicht doch nicht? Ja, und so wächst man ins Team rein und es gibt eben auch Möglichkeiten, sich anderweitig zu engagieren. Wir haben jetzt einen jungen Mann dazu gewonnen, der sich auch mit unserer FJlerin um Instagram und die ganzen sozialen Netzwerke kümmern wird. Im IT-Bereich ist immer was zu tun und auch im Einkauf oder wenn man längere Zeit dabei ist und ein bisschen Fuß auf den Boden gekriegt hat, dann kann man sich auch in anderen Bereichen engagieren. Das ist durchaus möglich. Von daher, wir freuen uns immer über neue Mitarbeiterinnen. Es ist ja oft so, dass dann die jungen Leute studieren und weggehen oder Ältere sagen, Mensch, wenn ich jetzt 95 bin, dann will ich doch mal langsam aufhören. Nein, nein, so extrem ist das nicht. Aber wir haben sehr viele verschiedene Altersklassen inzwischen im Weltland. Das ist sehr schön, dies miteinander. Und momentan bildet sich eine Youngster-Gruppe, sag ich immer, alle unter 30, die nochmal ganz anderen Blick auf den Fernhandel haben. Und auf Weltläden, die da auch neue Impulse reinbringen und das auch nochmal verstärken. Und davon lebt Weltlernarbeit, dass Menschen dazu kommen aus den unterschiedlichsten Altersgruppen, aber eben auch viele junge Leute.
Mhm. Das klingt ja nach super vielen Möglichkeiten, vielen Menschen, interessanten Menschen und Erfahrungen, die man dort sammeln kann. Ute, möchtest du uns vielleicht noch einen Gedanken am Schluss mit auf den Weg geben?
Also vielleicht einmal das mit den Mitarbeiterinnen, dass das so bunt ist. Das finde ich toll und das hat eben auch Zukunft. Weltläden sterben nicht aus. So. Obwohl ich da manchmal denke, wenn eine Zeit wäre, wo Weltläden überflüssig wären, das wäre toll, aber ich glaube, das erlebe ich nicht mehr. Also dass der faire Handel sich auch generell ausbreitet. Aber mein Gedanke, den ich ganz wichtig finde und der mir in Corona auch nochmal sehr wichtig geworden ist, ist der Blick auf die Produzentinnen. Wie es denen geht. Man verliert das so leicht aus dem Auge. Man ist im Weltladen beschäftigt mit den Kunden und mit dem Einkauf und fährt auf Fortbildungen und Tagungen. Aber dann immer mal da wieder hinzugucken, wo eigentlich der Ursprung ist, nämlich bei den Menschen, die Sachen herstellen und denen es auch in Corona trotz fairem Handel nicht unbedingt einfach war, da so durchzukommen, das ist mir ganz wichtig geworden. Ich fand die Aktion toll von den Weltläden. Das nannte sich Fairwertsteuer. Wir hatten ja 2021, glaube ich, war das, wo den Geschäften die Mehrwertsteuer, wo das runtergesetzt wurde. Also man konnte dadurch höhere Gewinne erzielen und wir haben die Weltladenbewegung hat gesagt, wir möchten die Mehrwertsteuer in eine Fairwertsteuer umändern und das bei unseren Produzenten sozusagen hinterlegen, damit die in ihren Dorfgemeinschaften zum Beispiel Hygieneprodukte anschaffen können. Man muss zum Beispiel auch dazu sagen, dass die Kooperativen, die in den Dörfern sind, sich nicht nur für sich verantwortlich fühlen, sondern oft auch für das Dorf, in dem sie leben. Und da waren dann Möglichkeiten, dass die Dörfer mit Hygieneprodukten ausgestattet haben und ganz viele andere Dinge. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass da so viele Weltläden mitgemacht haben. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel es letztendlich geworden ist, aber es müssen um die 500.000 Euro gewesen sein, die da zusammengekommen sind. Also wir einen Teil unserer Mehrwertsteuer sozusagen abgegeben haben. Das fand ich toll. Und das öffnet den Blick auch, wie gesagt, für die Produzentin.
Also ich kann es praktisch so raushören, diesen Gedanken, den du uns vielleicht mitgeben möchtest, vielleicht sollte man auch öfter mal an den Anfang der Kette gucken.
Genau, ja, genau. Betrifft ja auch die ganz normalen Leute, die in normalen Geschäften einkaufen, also in konventionellen Geschäften, mal überlegen, was ist eigentlich mit dem, der das herstellt. Ne? Also wenn ich ein T-Shirt für 3,50, ich nenne jetzt keine Namen, in einem Laden kaufen kann, dann ist die Frage, was kriegt denn der dafür, der das eigentlich hergestellt hat? Und ich benutze es nach 2-mal Waschen als Putzlappen, weil es dann auseinandergeht. Also furchtbar.
Genau, das ist dann schon wieder ein nächstes Thema.
Ja.
Vielen Dank, dass du bei uns heute warst, für die Zeit und das Gespräch.
Ja, danke. War schön, hier zu sein.
Tschüss.
Tschüss.